Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Streamingdienste, das dürfte inzwischen bekannt sein, die sind für uns Hörerinnen und Hörer sehr bequem. Fast jede Musik ist nur ein Klick entfernt. Für die Musikerinnen und Musiker, die dort ihre Musik zur Verfügung stellen, da sind die Streamingdienste allerdings sehr viel weniger positiv. Die meisten bekommen wenig oder gar nichts ausbezahlt. Und trotzdem müssen sie das Spiel mitspielen, so groß ist die Marktmacht der Streaming-Anbieter inzwischen. Der größte Streaming-Dienst, Spotify, der hat seit einiger Zeit ein neues Marketing-Tool im Angebot, den Discovery Mode. Discovery Mode ermöglicht es Labels, Künstlerinnen und Künstlern, ihre Songs bei Spotify, sagen wir mal, anzuschubsen. Die werden dann öfter als Empfehlung angezeigt, tauchen verstärkt in Playlisten auf. Schön, oder? Aber wie immer hat das Ganze einen Haken bzw. einen Preis. Für Songs, die im Discovery Mode landen, da wird weniger Geld ausbezahlt, wenn sie angehört werden. Noch weniger Geld, muss man wohl sagen. Eine Schweinerei. Was ist das für ein Deal? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Juliane Reil, die sich ausgiebig mit diesem Discovery Mode beschäftigt hat und auch bei verschiedenen deutschen Labels sich umgehört hat, was man dort vom Discovery Mode hält. Hallo Juliane.
Hallo.
Vielleicht, um das mal ganz kurz klar zu bekommen, an wen genau richtet sich dieses Tool Discovery Mode? Welche KünstlerInnen hat Spotify da im Blick?
Ja, das sind ganz klar die Newcomer, also die Künstler, die noch keinen Namen haben und die nur geringe Plays haben. Eine etablierte Band, sagen wir mal wie Arctic Monkeys, die hat Discovery Mode überhaupt gar nicht nötig. Also Arctic Monkeys müssen nicht mehr entdeckt werden. Die sind sowieso präsent in den Playlisten.
Wie funktioniert das denn? Ist das ein demokratisches Verfahren? Also kann jedes Label, jeder Musiker, jede Musikerin diesen Discovery-Modus für sich wählen?
Ja, das macht Spotify nicht transparent. Es scheint so zu sein, dass man sich für die Kampagne als Label, als Künstler bewerben kann oder dass man angeschrieben wird, eingeladen wird von Spotify, da mitzumachen. Die Kriterien, wer mitmachen darf, das legt das Unternehmen nicht offen.
Du hast mit verschiedenen Labels gesprochen, was die von diesem Discovery Mode halten. Was sagen die? Was ist dabei rausgekommen?
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe zum Beispiel mit Maurice Summ gesprochen, der Labelchef von Staatsakt, ein deutsches Independent-Label, bei dem zum Beispiel die Sterne oder auch eine Band wie Isolation Berlin veröffentlichen. Und Maurice Summ hat mir gesagt, dass er selbst mit seinem Label noch keine Erfahrung hat, was Discovery Mode angeht. Aber er kann sich vorstellen, dass Newcomer auf dieses Tool zurückgreifen. Er fragt sich aber, ob Discovery Mode für die KünstlerInnen selbst wirklich so erfolgsversprechend ist.
Das Einzige, was ich halt befürchte, ist, dass sich das dann auf Dauer halt aber auch wieder kannibalisieren wird, weil wenn jetzt irgendwie von 100.000 Stücken, die wir am Tag ja gerade haben als Veröffentlichungsflut, wenn davon irgendwie 50.000 in der Discovery Mode sind, dann sind ja quasi 50% in der Discovery Mode, was wiederum bedeutet, dass es keinen Unterschied mehr macht zum normalen Distributionsweg. Ich will sagen, dieses spezielle Feature macht ja nur dann Sinn oder gibt nur dann Sinn, wenn es nur einen ganz begrenzten Teil der Stücke, ne, diesen Boost erfahren, sage ich jetzt mal.
Das sagt Maurice Summ und vielleicht kann man sich das so nochmal verdeutlichen. Wenn wir jetzt mal annehmen, es gäbe Discovery Mode für das öffentlich-rechtliche Radio, also hier für Deutschlandfunk Kultur, dann wäre Discovery Mode auch begrenzt, denn der Platz, die Sendefläche ist ja begrenzt. Und wenn der Discovery Mode allen zugutekommt, dann ist es eben kein Extra mehr. Das heißt, es muss eine Regulierung geben von Discovery Mode. Aber wer genau Discovery Mode, also dieses Extra bekommt, das ist eben die Frage.
Ein Marketinginstrument von Spotify, mit dem Künstler für ihre Songs mehr Sichtbarkeit und damit angeblich auch mehr Streams erzielen können, das ist dieser Discovery Mode. Die Künstler verzichten dabei auf einen Teil der ihnen eigentlich zustehenden Gelder. Von wie viel reden wir hier? Was sind das für Summen?
Ja, das ist auch nicht transparent und der Witz ist, dass sie auf einen zusätzlichen Teil an Tantiem verzichten. Also es gibt einen Erfahrungsbericht eines Künstlers, da ist die Rede von zusätzlichen 30%, die er abgibt. Dazu muss man vielleicht einmal grundsätzlich sagen, Spotify behält normalerweise etwa 30% für regelmäßige Streams ein und zahlt dann 70% an Labels, Vertriebe, Publisher und Songwriter. Und für Discovery Mode Streams behält Spotify jetzt 60% der Lizenzgebühren insgesamt ein und zahlt eben nur 40% an die Rechteinhaber aus. 40%, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon starker Tobak und man fragt sich, ja, was bleibt dann eigentlich da noch übrig? Man hat immer geglaubt oder ich habe immer geglaubt, weniger als 0,0036 Cent, was beim Künstler für einen Stream bei Spotify rumkommt, das geht eigentlich nicht.
Was am Ende finanziell für die Musikerinnen und Musiker rausspringt? Das lässt sich also gar nicht abschätzen, ne?
Nee, das ist schwammig. Es ist auch nicht klar, ob es zum Beispiel eine Obergrenze für die Lizenzgebühren geben wird. Also wenn ich jetzt einfach mal ein ganz negatives Szenario da entwerfe, könnte es ja auch sein, dass der Künstler zum Schluss nicht nur einen Teil, sondern vielleicht alle Tantiemen abgeben muss. Damit würde Musik kostenlos werden. Ist das eine reale Gefahr? Das habe ich Anne Haffmanns gefragt, Chefin von Domino Records in Deutschland, ein renommiertes UK-Label, das Künstler wie Franz Ferdinand oder Arctic Monkeys vertritt.
Ja, das ist eine durchaus reale Gefahr, wenn sich genügend Leute finden würden, die bei Discovery Mode mitmachen. Also dann müsste aber, wie gesagt, der gesamte Katalog, der bei Spotify verfügbar ist, dann da mitmachen. Und das, glaube ich, da werden sich die Leute, die große Kataloge besitzen, also die Labels und Eigentümer von Rechten an großen, wichtigen Katalogen, klassischen Katalogen, die werden sich da mit Händen und Füßen sträuben. Und deswegen wird es immer was sein, was für junge und aufstrebende Künstler relevant ist und nicht für die Gesamtheit des Repertoires, was bei Spotify abgebildet ist.
Soweit also Anne Haffmanns vom Domino-Label Deutschland. Dass ich Geld für Marketing ausgebe, ist in der Musikindustrie, um Reichweite zu bekommen, ja aber eigentlich völlig normal, oder?
Ja, natürlich. Das ist normal. Aber man muss sich halt fragen, bei diesem Deal hier, wer kann sich das zum Schluss leisten? Also bei einem kleinen unabhängigen Label oder einem Major-Label wie Universal, Sony und Warner, da weiß ich ganz genau, wer zum Schluss sich mehr Discovery Mode leisten kann. Das hier ist einfach kein fairer Wettbewerb mehr. Es sind nicht die gleichen Wettbewerbsbedingungen. Geld ist der entscheidende Faktor. Und es ist natürlich klar, Spotify ist ein Unternehmen, das verdienen will. Aber das Perfide ist eben, die greifen bei den Newcomern zu. Also bittet die Newcomer zur Kasse, wenn sie ein großes Label im Rücken haben, mag das für einen Newcomer okay sein, aber wenn man unabhängig ist als Newcomer, trifft es wirklich das schwächste Glied der Kette mit der vollen Härte. Und ich habe darüber auch mit Christoph Enninghaus gesprochen, der seit über 30 Jahren in Berlin das Independent Label City Slang betreibt. Da veröffentlichen Bands wie Hole, Calexico und er sagt, dass das ganze Modell Discovery wirklich kritisch zu sehen ist und er fragt sich, ob das tatsächlich noch legal ist.
Wir promoten deine Musik auf unserer Plattform, dafür kriegst du ein bisschen weniger Geld. Das früher hieß das Payola und war illegal, weil es noch im Radio genauso gehandhabt wurde. Payola heißt in Amerika, vielleicht auch hier, Radio und Radioredakteure bekamen kleine Gefälligkeiten, Geschenke, Aufmerksamkeiten, dafür wurde die Musik mehr gespielt. Das ist ein ganz altes System, das gibt es seit Jahr und Tag und das gibt's halt, setzt sich hier einfach nur fort.
Sagt Christoph Enninghaus. Ist ja schon ganz interessant, dass Discovery Mode im letzten Jahr so schon mal Thema sogar im US-Kongress war. Kongressabgeordnete hatten damals mehr Transparenz von Spotify gefordert. Transparenz, was die Einnahmeeinbußen für die KünstlerInnen konkret in Zahlen bedeuten. Aber auch Transparenz, was die Kennzeichnung der Songs angeht für die Hörerinnen und Hörer, dass sie gerade gesponserte Songs hören, ne?
Mhm. Ja. Genau, eigentlich denkt man ja, man kann darauf vertrauen, dass dieser Empfehlungsalgorithmus unbeeinflusst ist von Werbung. Das ist ja das Versprechen von Spotify. Also wenn ich zum Beispiel einen Sponsored Post irgendwo sehe, dann weiß ich, es ist ein Sponsored Post. Ich kann damit kritischer umgehen. Das wird mir nicht einfach so untergejubelt. Das ist aber bei Discovery Mode sozusagen der Fall. Die Tracks werden als solche nicht kenntlich gemacht. Und Spotify hat auf diesen Brief der Abgeordneten vom US-Kongress auch geantwortet. Die Ausführungen sind da aber sehr vage geblieben. Der US-Kongress will an diesem Thema dranbleiben und ich denke, das wäre eine sehr gute Entwicklung, wenn sich auch die Politik in Europa, in der EU, stärker dafür interessieren würde. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Es muss ganz einfach Regularien geben, die Spotify zu einer Transparenz verpflichten, sodass KonsumentInnen und Musikschaffende geschützt werden. Insbesondere eben bei dieser Art von wirklich zwielichtigen Geschäften. Unternehmen machen Geld mit Musik, ja, das ist klar, aber es muss fairer und es muss vor allen Dingen sauberer zugehen.
Dann sehen wir mal, wie es mit dem Marketing-Tool Discovery Mode von Spotify weitergeht und ob das dann wirklich irgendwann mal zum Beispiel im EU-Parlament besprochen wird. Juliane Reil, vielen Dank.
Danke auch.